Grüß Gott und herzlich willkommen zu dieser Stunde der Seelsorge. Mein besonderer Gruß gilt wieder Pater Karl Wallner. Schön, dass du wieder in dieser Sendung mit dabei bist. Pater Karl, Ende September 2024 war Papst Franziskus in Belgien. Und er hat dann ganz überraschend auch das Programm geändert und hat das Grab des ehemaligen Königs von Belgien, Baudouin, besucht. Das war am 28. September. Baudouin war König der Belgier von 1951 bis 1993. Er war ein gläubiger, tiefgläubiger Katholik. Und bekannt geworden ist er für viele 1990, als er für 36 Stunden auf seinen Thron verzichtet hatte, weil er die Verabschiebung des Gesetzes zur Legalisierung der Abtreibung nicht unterschreiben wollte. Und kurz bevor Papst Franziskus dann in Belgien wieder abgereist ist, zurück in den Vatikan, hat er gesagt, eben zum Abschluss dieser Reise, sobald ich nach Rom zurückkehre, werde ich den Prozess der Seligsprechung von König Baudouin eröffnen. Möge sein Beispiel als Mann des Glaubens die Regierenden erleuchten.
Ja. Also Baudouin war wirklich ein praktizierender Katholik, ein tiefgläubiger König. Und in dieser Besuch in Belgien auf der Universität Löwen war ja von Unhöflichkeiten auch gekennzeichnet, die dem Papst gegenüber gemacht worden sind, weil er sehr klare Positionen gegenüber Gender und anderen Ideologien eingenommen hat. Aber dass er das Grab von Baudouin besucht hat, ich habe das auch mitbekommen, ich habe es noch in Erinnerung eben, weil ich den eben auch kannte. Ich habe ein Buch mal gelesen über den König Baudouin, aber das ist schon in meiner Jugend, ich habe das vergessen eben, dass er wirklich tiefgläubig war und aus den Sakramenten gelebt hat. Und das ist eigentlich das Wesen des Königtums, dass jemand eben begreift, ja, nicht ich regiere im Letzten, sondern es ist, ich bin Platzhalter letztlich auch. Das war immer die sakrale Vorstellung des Königtums. Ich bin Platzhalter letztlich für Gott, für Christus, der regiert. Bei uns in der Schatzkammer, einige 100 Meter hier entfernt eben im Herzen von Wien, nicht ist ja die Kaiserkrone, wo eben Christus in der Mitte jetzt eben zu sehen ist, eine mittelalterliche, einzigartige Krone, die wir hier haben, wo eben Christus in der Mitte in der Mandorla sitzt und darüber steht, per me reges regnant, durch mich herrschen die Könige. Und dieses Bewusstsein eben, dass der König von Belgien hier gehabt hat, das würde ich allen Politikerinnen und Politikern wünschen, dass sie eine Verantwortung tragen, die letztlich eine Verantwortung gegenüber dem Volk ist, das sie gewählt hat. Wir sind in Demokratien, aber eben es ist auch eine Verantwortung, die nicht eben jetzt losgelöst werden kann von der Verantwortung gegenüber Gott. Weil Volk, ja, wo per Kopf abgestimmt wird, ist verführbar, unterliegt eben jetzt auch den Gesetzen der Demagogie. Wir haben ja furchtbare Situationen im 20. Jahrhundert gehabt, wo jetzt eben Wahlen durchgeführt waren, und jetzt auch weltweit noch nicht. Also die letzte Verantwortung, die jemand in der Politik haben sollte, die sollte immer jetzt eben vor Gott ausüben. Und deshalb sage ich immer, ich fördere das sehr, ich sage immer, wir brauchen christliche Politiker. Und die Partei, das ist nicht das Thema, ja, sondern wir brauchen Christen, die in die Politik gehen und sich als Christen als solche engagieren.
König Baudouin hat seine Entscheidung, dieses Gesetz zur Legalisierung der Abtreibung nicht zu unterschreiben, folgendermaßen erklärt: Das Abtreibungsproblem ist wieder einmal gelöst worden. Das veranlasst mich, Unterstützung bei dir und nur bei dir zu suchen. Führe mich, Herr. Gib mir die Bereitschaft, dir, wenn nötig, in das Kirchenschiff zu folgen. Mehr und mehr wird mir bewusst, dass die Haltung, die du von mir verlangst, in gewisser Weise der Tod sein wird. Wenn ich es unterschreiben würde, wäre das Verrat am Herrn. Ja. Und ich würde es mein ganzes Leben lang bereuen. Ja. Ich bin allein mit meinem Gewissen und Gott auf diesem Weg. Selbst der Papst würde mich nicht umstimmen können.
Also das Ringen eines Christen, nicht hier moralische Entscheidungen. Und wenn ein Gesetz erst gültig wird, wenn eben jetzt der Souverän, in dem Fall der belgische König, das unterschreibt, er zugleich damit auch etwas tun würde, was zutiefst eben jetzt seinem Gewissen entspricht. Es geht um Menschenleben. Jedes abgetriebene Kind ist ein getöteter Mensch. Ja, das ist ein Thema, das man vielfach verschweigt, weil unsere westliche Dekadenz ist maßgeblich begründet in dieser Ablehnung des Lebens und in dieser, wie soll ich sagen, heute schon, wir haben ja gerade in Deutschland gibt es doch gerade die Diskussion jetzt eben auch diese Abtreibungsgesetze noch weiter zu liberalisieren. Macron hat es zu einem Verfassungsrecht gemacht, das Recht auf Abtreibung. Das ist irre, was läuft. Das ist das Ende Europas, das ist das Ende eben des Kernkontinents des Christentums. Wir brauchen hier eine totale Neubesinnung. Und wenn ein König da ein Beispiel gibt, indem er sagt, ich kann das nicht unterschreiben, und nicht einmal der Papst, der mir dann sagen würde, na, unterschreib's halt pro forma und so weiter, so wie in der frühen Kirche nicht, also wie die Christen verfolgt worden sind, hat es ja manche Statthalter gegeben, die den Christen sympathisierend gegenübergestanden sind und dann eben jetzt die Verfolgungsgesetze der Kaiser nicht umsetzen wollten und gesagt hat, na, tut's halt pro forma der Kaiserstatue Weihrauch jetzt eben streuen. Und die haben gesagt, nein, ja, wir tun's nicht. Wir gehen lieber in den Tod. Auch nicht pro forma jetzt etwas tun. Dann hat er diese Lösung des Rücktritts gefunden und war somit also zumindest nicht direkt beteiligt eben jetzt an dieser Umsetzung von Abtreibung in seinem Land Belgien. Also da hat jeder eine letzte Verantwortung von Gott. Und das ist etwas, was, glaube ich, ganz wichtig ist. Noch einmal, ich komme zum allgemeinen Begriff des christlichen Politikers. Haben wir noch solche? Ja, haben wir noch solche? Ja, also das ist wirklich ein großes Problem, weil wir leiden darunter, wir Christen, dass wir eben, dass uns faktisch nicht mehr gibt oder dass wir mit unseren Werten an die Wand gestellt werden. Und ich frage mich, was tun wir auch in der Kirche, um christliche Politiker zu fördern, beziehungsweise um Christen, die in die Politik gehen, zu fördern. Das ist ein großes Thema, weil wenn wir keine Christen in der Politik haben, werden wir keine christliche Politik haben.
Was ich eben vorgetragen habe, finden Sie in dieser Ausgabe von Kirche heute, eben der Abtreibungstragödie Einhalt gebieten auf dem Weg zur Seligsprechung König Baudouin, ein wahrer Hirte. Pater Karl, Papst Franziskus hat ja dann in Belgien sehr klare Worte gefunden und ausgesprochen. Er hat gesagt, Abtreibung sei Mord, wortwörtlich. Ja. Und Ärzte, die sie durchführen, hat er als Auftragsmörder bezeichnet. Jetzt kommen wir zu einer Zuschrift. Ja. Hochwürdiger Pfarrer Rümmel, hochwürdiger Pater Karl Wallner, ich bitte euch um ein Gespräch über die Abtreibung in der Stunde der Seelsorge. Wir dürfen nie eine Abtreibung zulassen. Stattdessen die Familien, die in einer solchen Situation sind, mit aller Kraft und Mitteln unterstützen. Jede Abtreibung ist Mord, mit freundlichen Grüßen.
Ja, also das ist ein großes Thema, was mittlerweile zu einer Selbstverständlichkeit bei uns eingeschliffen ist, weil die Sexualität sich verselbstständigt hat, also seit der großen sexuellen Revolution, wie man das nennt, die in den 60er Jahren stattgefunden hat, auch durch die hormonellen Antikonzeptiva, die man damals entwickelt hat, die Pille, wie man es nennt. Also die Sexualität ist etwas geworden, neben jetzt eben der Verantwortung, die durch den Geschlechtsakt einfach entsteht, weil potenziell jeder Geschlechtsakt menschliches Leben hervorbringen kann, könnte und so weiter und so fort. Das kann man verhindern und deshalb wegen dieser ausgelebten Sexualität ist Abtreibung dann faktisch zu einem Mittel auch jetzt geworden, der Geburtenregelung. Ich habe gehört, dass 60% der Abtreibungen mittlerweile mit Hilfe dieser Pille danach jetzt eben geschehen, die ein noch schwererer hormoneller Eingriff in den weiblichen Körper ist als die Pille davor, also die ja eine dauernde Schwangerschaft jetzt eben vortäuscht. Aber das sind so Themen, die wirklich zusammenhängen. Auch diese Egozentrik, die dadurch entstanden ist, weil Sexualität jetzt eben ausgelebt wird als Befriedigung, als Lustgewinnung für mich anhand von jemand anderem. Der andere ist dann sehr schnell austauschbar und das ist einfach nicht gut, ja, weil wir dadurch unser Menschsein nicht entfalten können, weil wir als Mann und Frau aufeinander in die Einheit hingeordnet sind. Ein großes Thema. Und dann eben die Abtreibung, wo es mir rationell nicht zugänglich ist, dass Menschen jetzt eben, die sagen, sie leben in einer naturwissenschaftlichen Zeit und so weiter, also nicht eben jetzt zugeben wollen, dass eben das, was hier bei der Zeugung geschieht, von der von der Sache her, von Anfang an, das ist, was ein voller Mensch ist, ja, der in der Entwicklung ist. Wir sind immer in der Entwicklung. Und auch der Embryo ist jetzt eben ein Mensch und deshalb auch schützenswert. In der österreichischen Gesetzgebung ist es ja so, dass das tatsächlich auch festgehalten wird, dass menschliches Leben auch nicht vor der Geburt getötet werden kann. Es ist nur straffrei gehalten in einer bestimmten Frist jetzt eben von 3 Monaten. Das möchte man ja aber auch kippen und jetzt eben die Abtreibung nicht zu einer Ausnahme machen vom generellen Tötungsverbot von Ungeborenen, sondern die jetzt eben zu einem Recht zu machen, der Selbstbestimmung und so weiter. Das ist ziemlich irre, das Ganze. Und es ist so ideologisch aufgeladen, dass zum Beispiel in Österreich nicht einmal eine Zählung der Abtreibungen erlaubt ist. Das sind bestimmte Parteien dagegen. Es darf keine Statistik geben, wie viele Kinder in Österreich abgetrieben werden. Jeder Apfelbaum muss bei uns in der EU registriert werden. Und Kardinal Schönborn hat in einem seiner Abschiedsinterviews gesagt, dass in Wien zum Beispiel, nicht, also wir sind froh, dass Wien so schön grün ist und so weiter, aber jeder Baum ist in Wien besser geschützt als ein ungeborenes Kind.
Die katholische Kirche ist ja sehr klar auch im Umgang mit dieser schweren Sünde der Abtreibung. Wer eine solche begeht oder mitwirkt, wird es ipso facto, also durch die Tat, durch die Straftat, exkommuniziert. Und hier gibt's nichts anderes als eine sofortige Umkehr, sprich die Beichte, da kannst du gleich was dazu sagen. Ich möchte hier noch ein paar schöne Worte auch vorlesen, wie sie Papst Johannes Paul II. In seiner Enzyklika Evangelium Vitae formuliert hat, 1995, wo er schreibt, einen besonderen Gedanken möchte ich euch den Frauen vorbehalten, die sie für eine Abtreibung entschieden haben. Die Kirche weiß, wie viele Bedingtheiten auf eure Entscheidung Einfluss genommen haben können. Und sie bezweifelt nicht, dass es sich in vielen Fällen um eine leidvolle, vielleicht dramatische Entscheidung gehandelt hat. Also einfach leicht und so brutal darüber reden, fällt mir schwer, da tun so Worte gut. Die Wunde in euren Herzen ist wahrscheinlich noch nicht vernarbt. Was geschehen ist, war und bleibt in der Tat zutiefst unrecht. Lasst euch jedoch nicht von Mutlosigkeit ergreifen und gebt die Hoffnung nicht auf. Sucht vielmehr das Geschehene zu verstehen und interpretiert es in seiner Wahrheit. Falls ihr es noch nicht getan habt, öffnet euch voll Demut und Vertrauen der Reue. Der Vater allen Erbarmens wartet auf euch, um euch im Sakrament der Versöhnung seine Vergebung und seinen Frieden anzubieten. Euer Kind aber könnt ihr diesem Vater und seine Barmherzigkeit mit Hoffnung anvertrauen.
Diese strengen Worte, die die Kirche verwendet, zum Beispiel auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil wird Abtreibung als ein verabscheuungswürdiges Verbrechen bezeichnet, die sind sachlich natürlich richtig, aber pastoral kann man sie weglassen. Das ist meine Erfahrung, weil eine Abtreibung in sich eben für die Frau, vor allem für die Frau, furchtbare psychische Folgen hat. Also wir haben als Priester immer wieder zu tun, sehr, sehr viel zu tun, wie sehr eben jetzt eine Abtreibung des Gewissens belastet. Und wir sehen auch, dass wo so ein massiver Kampf für die Abtreibung ist, mit Aggressionen, die ganz gewaltig sind gegen Menschen, die gegen Abtreibung sind. Der Pro-Life-Marsch hier in Wien muss immer polizeilich hochgeschützt werden, ja, weil da Aggression da ist. Und das kommt vielfach daher, weil hier Menschen selber in dieser Sünde stecken und dann sich immunisieren und da irgendwie so etwas sehr Böses und Hartes und Aggressives, ideologisch, das dann plötzlich in diesen Menschen aufbricht. Mir fällt immer nur das Wort dämonisch ein, wenn ich habe diese Leute mal gesehen hier. Also das ist wirklich sehr, sehr, sehr schlimm. Aber eben die Strafe, es ist wirklich eine Strafe. Wer Abtreibung begeht, wird gestraft. Ja? Also in sich, in seiner Psychologie, das ist ein großes Problem. Und hier sagt der heilige Johannes Paul in Evangelium Vitae und die Kirche insgesamt immer wieder, Barmherzigkeit, Barmherzigkeit, Barmherzigkeit. Denn die Kirche hat eben in ihrer Verkündigung, so wie Jesus, 2 Gesichter. Jesus warnt sehr scharf vor der Sünde. Aber dann, wenn ein Sünder, eine Sünderin zu ihm kommt, ist er die totale Barmherzigkeit. Also die Kirche muss vor der Sünde warnen und zugleich eben jetzt noch ganz deutlich machen, dass Gott die Sünderin, den Sünder über alles liebt mit einer unermesslichen Barmherzigkeit. Deshalb können im deutschen Sprachraum auch Abtreibungen losgesprochen werden von jedem Priester. In vielen Ländern ist es nur in heiligen Jahren und so weiter jetzt eben möglich. Da ist es ein reservierter Fall, ein bisschen kompliziert. Also bitte geht's zur Beichte. Ja. Die Beichte ist wirklich das Heilmittel gegen diese, wie soll ich sagen, Selbstbestrafung, die hier eben jetzt das menschliche Gewissen jetzt eben durchführt, wenn man an einer Abtreibung beteiligt war. Und ich sage noch dazu, Frauen sind am meisten gestraft, ja, aber es sind auch bitte eben jetzt auch andere Beteiligte. Es gibt oft Eltern, die dazu beitragen oder sogar drängen, dass das abgetrieben wird. Es gibt den Freund oder den Ehemann oder was auch immer. Es gibt ja auch immer einen Vater dieses Kindes und es ist auch sein Kind. Und da gibt es dann auch einen massiven Druck oder er lässt seine Freundin jetzt eben hängen. Das ist bitte schwere Sünde. Und bitte liefert euch der Barmherzigkeit Gottes aus, weil es wird in euch eine dunkle Macht entfalten, wenn ihr nicht jetzt eben das Licht der Barmherzigkeit Gottes in euch hineinlasst.
Dazu eine Zuschrift. Sehr geehrter Pfarrer Rimmel und Pater Wallner, ich sehe sehr gern Ihre Sendungsstunde der Seelsorge. Das Thema Schwangerschaftsabbruch, die betroffenen Frauen ergreifen in großer Not diesen Schritt, an dem auch die betreffenden Väter beteiligt sind. Von diesen hört man jedoch in der B-Verurteilung nichts. Die Frauen werden öffentlich geächtet und müssen ihr Leben lang fürchten, dass dieses Vergehen bekannt wird. Hinzu kommt, dass sie unter der Furcht der Strafe im Tod stehen. Die Kirche hat nicht wenig dazu beigetragen, dass diese Frauen geächtet werden. Mutter Teresa, Abtreibung ist Mord. Es wäre dringend an der Zeit, etwas für die Frauen zu tun, welche diesen schweren Weg gegangen sind. Danke.
Also teilweise richtig, aber ein großer Blödsinn, wenn hier von Ächtung, öffentlicher Ächtung gesprochen wird, weil diese Sache kommt aus einem selbst heraus. Wo wird heute wer geächtet? Heute macht eh jeder alles, was er will. Ja, wir haben überall die Regenbogenfahnen hängen, wir haben die Pride Parades, wo sich die Leute aufführen und so weiter. Und Abtreibung, also wo ist das öffentlich geächtet? Also man wird sicher nicht an die große Glocke hängen, aber dass das an eine öffentliche Ächtung herauszieht, also das sehe ich einfach nicht. Ja, dass die Kirche da dazu beigetragen hat. Es geht hier um menschliches Leben. Das ist nicht eine Bagatelle, die man hier macht. Es geht um das eigene Kind. Und deshalb sage ich, das Eigentliche, was hier geschieht, ist eine Selbstbestrafung durch das schlechte Gewissen. Das ist ganz automatisch eine schlechte Tat eben jetzt. Jeder Mensch hat in sich eben jetzt diese Sensibilität für das Richtige und hat eine Sensibilität für das Falsche. Und wenn er etwas Falsches, Böses getan hat, es ist etwas Böses. Ja, es ist eine Entscheidung, die vielleicht eben jetzt gut und klug ausschaut, nicht? Und schnell Erleichterung bringt. Aber es rächt sich furchtbar. Das ist meine pastorale Erfahrung. Also gegen Abtreibung sein ist zugleich für die Frauen zu sein. Weil eben eine Abtreibung ihnen wirklich jetzt eine billige Lösung vorspielt, aber dann also furchtbare Sachen nach sich zieht. Aber das Eigentliche, was wir mehr müssen in der Kirche, das ist, dass wir jenen helfen und beistehen, die jetzt eben in Not sind. Das sind Mütter in Not, vor allem die Frauen sind ja dann in Not. Und da möchte ich sehr Werbung machen für eine Initiative, die ich großartig finde, die sich 1000plus nennt. 1000plus, ihr könnt ins Internet gehen, 1000 ausgeschrieben, als Zahl geschrieben und dann einfach Plus. Und die machen eine großartige Beratung jetzt eben von Frauen, die in dieser Not sind. Eine Beratung, die dazu führt, also das nimmt die Freiheit nicht, aber dazu führt, dass Frauen dann jetzt eben auch, und das ist der Wunsch jeder Mutter, also man kann sich das nicht vorstellen, viele sagen ja dann, ich hätte es eh wollen, ja, aber dann eben, das war so, alles hat so schwierig und es hat so leicht ausgeschaut und dann, also das sind Dinge, die eine gute Beratung für das Leben machen, weil mit Reden und Schwadronieren und kirchlichen Verkündigungen und so weiter ist den Frauen nicht geholfen, die in dieser Notsituation sind, sondern hier müssen wir ganz, ganz praktisch und konkret helfen, dass eine Frau keine Angst haben muss, dass sie ihr Kind annehmen kann, auch wenn der Freund weg ist oder sogar wenn die Eltern drängen, dass das Kind abgetrieben wird. Wir müssen den Frauen helfen und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass sie eben das Leben, dass in ihnen ein neuer Mensch, ein Kind, was da drinnen ist, das dann, wenn es geboren ist, sich an die Mutter schmiegt, ja, und dann irgendwann Mama zu ihr sagt, ja, Also wir müssen diesen Frauen helfen. Das ist, glaube ich, die Hauptaufgabe. Und deshalb halte ich auch nichts, wie du gesagt hast, dass wir diese verurteilenden Worte großbringen. Ja, weil die Verurteilung geschieht eigentlich durch das eigene Gewissen immer, sondern dass wir dann eben die Barmherzigkeit Gottes bringen und die konkrete Hilfe, ein Kind anzunehmen.
Zumal hinzu kommt, dass viele Frauen, die sich für einen Schwangerschaftsabbruch entscheiden, das ist meine Erfahrung, in der Situation oft nicht wirklich wissen, was sie tun. Genau. Es wird ihnen erst später, 10, 20, 30 Jahre bewusst und dann leiden sie. Und da möchte ich einfach sagen, Gott kennt ihre Situation. Es gibt einen Weg für sie, wie sie wieder Frieden im Herzen bekommen können. Übrigens auch alle, die daran mitgewirkt haben, darf man ja nie vergessen, dieser alleinige Fokus nur auf die Frauen ist ja auch nicht gerecht. Ja. Lieber Pfarrer Rimmel, lieber Pater Wallner, ich möchte Ihnen beiden gerne für Ihre Sendung Stunde der Seelsorge danken. Sie haben mich damit durch die Corona-Krise hindurch begleitet, waren und sind mir noch immer ein Lichtschein im Dunkel unserer krisenhaften Gegenwart. Bitte bleiben Sie uns erhalten. Sie haben nicht nur meine Seele wieder auf den richtigen Weg zurückgeführt, sondern gewiss auch sehr, sehr vielen anderen Menschen Trost und Orientierung gegeben. Mhm. In unserer Kirche herrscht leider große Verwirrung und Uneinigkeit. Und man hat den Eindruck, der Böse sei schon tief in sie eingedrungen. Ein großes Leiden ist, dass nur noch sehr wenige Priester und Bischöfe klare Worte finden zum Lebensschutz. Aus Angst vor den Medien und wohl auch aus Angst vor der eigenen Gemeinde. Umso wichtiger ist es, dass wir mutige Hirten haben, die uns den rechten Weg beleuchten und die Sünde auch benennen. Sie beide machen das, ohne aber die Menschen bzw. Sünder zu verurteilen. Danke für Ihre Mühen und die Wahrheit und um die Seelen der Menschen. Bitte machen Sie weiter. Punkt, Punkt, Punkt.
Also ich glaube, wir danken für das Lob. Da muss man wirklich sagen, ich muss immer ein bisschen einschränken. Ja, also die eigentliche Hilfe kommt nicht, indem man ich muss die Bischöfe in Schutz nehmen. Ja, weil das höre ich immer wieder. Und wenn die deutlicher und liebe Leute, schaut die Realität an. Es hört niemand mehr auf Autoritäten. Niemand. Nicht auf politische Autoritäten, nicht auf kirchliche Autoritäten, nicht auf den Papst und so weiter. Und deshalb, wenn ein Bischof irgendwo was deutlicher sagt, ja, da klebt er sich nur einen Stick an und sagt, ich bin für das oder ich bin für das, aber er bewegt nichts. Ja? Die eigentliche Macht sind die Medien, ist die öffentliche Meinung und so weiter, die da ist. Und das, was die Kirche deshalb tun sollte, sie soll klar sein in der Verkündigung. Danke, ich kann das auch als einfacher Pater und du, lieber Thomas, als Angehöriger des Weltklerus, des heiligen Petrus, wie du immer sagst, des ältesten
Jesus Ortes selber, Jesus selber, Pater Karl, ich bin nicht Petrus Bruderschaft. Ich gehöre zur Gemeinschaft, die Jesus selber gegründet hat. Genau. Bitte,
aber bitte bleib korrekt. Ich habe das so gemeint, dass du immer sagst, so sagst du es immer, von Jesus direkt gegründet. Also als Weltpriester, als Diözesanpriester, das steckt dahinter nicht. Wir sind vom heiligen Bernhard gegründet, von Zisterzienserpätern. Also auf jeden Fall, dass wir uns da leicht reden. Ja, und es ist die Stunde der Seelsorge auch ein Format, wo man auch nicht einen Bischof hersetzen könnte, weil ein Bischof diplomatischer reden muss. Das ist seine Aufgabe, liebe Leute. Ja, bitte seht die Sachen realistisch. Ja, also wenn ein Bischof so losschwadroniert wie der Pater Karl, ja, also dann wäre Skandal und Aufregung und so weiter. Du hast die Worte von Papst Franziskus zitiert, der ja oft auch also den Landpfarrer raushängen lässt, um das mal so zu sagen, im positiven Sinne, wo er dann so starke Ausdrücke verwendet. Das gibt dann jedes Mal riesige Aufregung. Ja, also da muss man wirklich schauen. Und ich glaube, dass die kirchliche Verantwortungsträger am meisten tun sollten, indem sie das christliche Handeln umsetzen. Also in dem Fall Hilfe für die Schwangeren in Notsituationen. Schauen auch bei den Personalien, dass man die Leute in Position bringt, auch in den Diözesen, in den Gemeinschaften, die wirklich für Zukunft stehen. Aber herumreden, die Zeit ist vorbei. Liebe Leute, wir haben Text bekommen seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil an lehramtlichen Äußerungen, tonnenweise. Ja? Und dann noch die ganzen, von der Jugendsynode und dann eben das Familienschreiben, Amoris Laetitia und so weiter. Ende nie an Texten. Ja, und an Verlautbarungen. Oder zum Beispiel, wer kennt Dignitas Infinita von 2024? Eine sehr klare Stellungnahme des kirchlichen Lehramtes, von Kardinalpräfekt Fernandez, ja, über alle moralischen Themen, LGBTQ als gefährliche Ideologie verurteilt, Abtreibung, alles drinnen. Ja, aber es verändert doch nichts. Ja. Also ich glaube, man muss da, danke noch einmal für das Lob und wie gesagt, wir reden uns in gewisser Weise leichter, ja. Aber wir, ich glaube, dass das auch ein Dienst für die Bischöfe ist. Ja, ich habe ja auch Meldungen sogar von Bischöfen, die mir sagen, oh, Stunde der Seelsorge, du hast gut gesagt, ich könnte es nicht so sagen, weil sonst hätte ich einen Shitstorm und so weiter. Ja, gerne, aber bitte tut's mir nicht dauernd über die Bischöfe schimpfen und verlangen, die müssen was sagen und wenn nicht und dann und so weiter. Seht's bitte realistisch die derzeitige Situation der Kirche bei uns in Europa und bitte eben jetzt tut für die Bischöfe, für die Verantwortungsträger in der Kirche vor allem beten, ja, weil die verdienen, also mit Kritik änderst du nichts. Ja. Unterstützt die Bischöfe einfach im Gebet. Die haben einen eigentlich tödlichen Job auszuüben heute.
In der letzten Zuschrift war die Rede von mutigen Hirten, die man braucht. Wir reden in dieser Sendung über einen mutigen Hirtenkönig. König Baudouin, der in seinem Gewissen es nicht vereinbaren konnte, dass er das Gesetz zur Legalisierung der Abtreibung unterschreiben konnte. Und damals hat im Palast in Belgien, im Königspalast, eine Frau gearbeitet, die hatte schon einen Termin beim Arzt für eine Abtreibung und wie sie erlebt hat, wie der König ringt drum und dass er nicht unterschreibt, hat sie diesen Termin abgesagt und für das Leben sich entschieden. Um das geht es ja uns auch, dass wir uns für das Leben entscheiden. Und der König hat im Nachhinein gesagt, allein dafür hat sich alles, was ich durchgemacht habe, gelohnt. Für das einzige, eine Leben, das Licht der Welt erblicken durfte. Und ich möchte hier nochmal was hinzufügen, was ich auch in dieser Ausgabe Kirche heute hier lesen durfte. Seine Angehörigen haben immer das Gebetsleben von diesem König Baudouin betont. Wörtlich, er verbrachte Stunden vor dem Allerheiligsten. Normalerweise hatten wir früh morgens die Messe. Und wenn wir früher kamen, saß er vor dem Allerheiligsten und oft wachte er in der Nacht und ging einfach in die Kapelle, um zu beten. Sein ganzes Leben war ein Zeugnis für den lebendigen Christus. Ganz toll. Und hier sehen wir, woher kommt die Kraft, dass man so stark bleibt, auch im Gewissen. Es kommt aus dem Gebet heraus, Pater Karl, das vielleicht noch am Ende dieser Stunde des Seelsorge.
Ja, und drum glaube ich, ist wichtig, dass ich komme noch einmal zu dem, was ich schon am Anfang gesagt habe, damit das auch jetzt eben konkret ist, das Ganze. Wir brauchen Christen und ein Christ ist nicht einer, der ein Wertesystem des Christlichen hat. Ja. Das ist oft sehr beeinflusst ja von einer freimaurerischen Humanismus und so weiter und so fort, was man heute als christlich bezeichnet. Ein Christ ist einer, der an Christus glaubt. Ja. Ein Christ ist einer, das sage ich jetzt vor allem meinen evangelischen Freunden, weil sie hier ganz recht haben, ist einer, der aus der Gnade Christi lebt, ja. Der Christus in einem jetzt eben leben lässt, ja. Der deshalb auch dem persönlichen Gewissen in der Verbindung mit Christus jetzt eben folgt. Das ist ganz wichtig. Solche Menschen brauchen wir. Du hast gerade gesagt, also König Baudouin hatte die Kraft hier, also diese Entscheidung zu treffen, weil er mit Jesus verbunden war in der eucharistischen Anbetung, weil Jesus mit ihm ein Du war. Das hast du auch vorgelesen, das Gebet, das er vorher gebetet hat, ja. Weil Jesus für ihn nicht, das Christentum war nicht eine kulturelle Erscheinung, wo ich die Werte jetzt eben schätze. Welche Werte? Die werden dann sehr oft eben jetzt von den Medien beeinflusst. Das ist christlich, das ist nicht christlich und so weiter und so fort. Du brauchst eine persönliche Beziehung zu Jesus. Du musst aus seiner Gnade leben und dann geh als solcher bitte in die Politik. Wir brauchen solche Menschen, die in der Politik jetzt eben wirken, also christusgläubige Menschen. Nur dann werden wir christliche Politik bekommen.
Pater Karl, noch ein letzter Gedanke. Wir haben aber nicht mehr Zeit, das auszuführen. Aber wenn Sie in einer Situation sind, wo Sie ringen, rufen Sie König Baudouin, der in der Ewigkeit ist, an, um seine Fürsprache am Throne Gottes. Pater Karl, wir sind am Ende dieser Sendung angelangt. Ich bitte dich um ein Gebet und den Segen. Vielleicht noch einen kurzen Gedanken zu dem letzten, was ich gerade gesagt habe.
Ja, also der Gedanke ist einfach, dass wir, wenn wir da vielleicht einen Seligen bekommen, der muss auch noch Wunder wirken, damit es eben beglaubigt ist, dass er beim lieben Gott ist. Also dann würde ich sagen, wir rufen seine Fürsprache jetzt beim Vater Unser gleich an, indem wir um gute christliche Politikerinnen und Politiker für unsere Länder bitten. Ich glaube, das brauchen wir dringend und wir hoffen, dass der König Baudouin uns hier Fürsprecher ist. Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Vielen Dank für Ihre Zuschrift, fürs Dabeisein, fürs Einschalten, für Interesse an dieser Sendung. Pater Karl, danke dir auch für dieses Gespräch. Bitte schreiben Sie uns Ihre Anliegen, bitte kurz fassen. Möge der liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen und auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria Frieden für die ganze Welt.